Wir haben viele Wege, die uns offen stehen, die wir beschreiten können. Wir haben viele Türen, durch die wir hindurchgehen können. Und die Möglichkeiten, die wir heute haben, sind schier grenzenlos. Es sind große Optionen, die viele von uns haben. Und das bringen wir auch unseren Kindern bei. Du kannst alles machen, was du willst in der Zukunft. Du kannst alles werden. Als Kind zum Beispiel wollte ich, als ich angefangen habe, Gitarre zu lernen, so mit 13, 14 Jahren, ich wollte unbedingt Rockstar werden, auf großen Bühnen Gitarre spielen und damit erfolgreich sein. Und noch ein bisschen früher als Kind, als 6-, 7-Jähriger, da wollte ich gerne Schauspieler sein, sowas wie Arnold Schwarzenegger oder so, ein paar Actionfilme machen. Das war so mein Traum damals. Und damit erfolgreich sein, natürlich viel Geld verdienen, in einer Villa dann wohnen, Millionär sein. Das waren so meine Träume. Wenn wir unsere Möglichkeiten so ein bisschen abschätzen, okay, meine Träume sind jetzt nicht so wahr geworden, aber habe auch gemerkt, die sind ein bisschen, die waren vielleicht auch nicht der Weg, den ich einschreiten sollte. Aber nicht alle Möglichkeiten, die wir haben, sind falsch. Aber die Frage ist, wie beschreiten wir diese Wege? Wie verfolgen wir unsere Ziele? Und unser Problem in dieser Gesellschaft ist, dass jeder auf sich selbst schaut. Jeder hat eigensinnige, egoistische Motive, die er voranstellt, manchmal verkleidet hinter irgendwelchen anderen scheinbar selbstlosen Dingen, aber man sucht seine Erfüllung. Und dann ist ich, meiner, mir und mich sind also die Nächsten und dann kommen erst die anderen. Und wenn wir in die ganze Menschheitsgeschichte schauen, dann merken wir, das ist nicht nur ein Problem unserer heutigen Gesellschaft, sondern das ist ein Problem schon immer gewesen. Und so möchte ich mit euch in eine Geschichte einsteigen, die vor ungefähr 2600 Jahren passiert ist. Und dieses Problem, dass Menschen egoistische Ziele verfolgen, spricht der Prophet Hesekiel in der Bibel an. Da möchte ich einen längeren Abschnitt mit euch lesen. Ich werde die Verse 1, 2, dann 10 bis 16 und dann am Schluss den Vers 31 vorlesen. Und wer gerne mitlesen mag, seine Bibel dabei hat, der kann es gerne aufschlagen. Auch wer sein Handy und seine Bible-App hat, kann es aufschlagen. Hesekiel 34. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte, du Mensch, weissage gegen die Hirten Israels. Sprich zu ihnen. So spricht Jahwe, der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich nur selbst versorgen. Müssen die Hirten nicht die Herde versorgen? So spricht Jahwe, der Herr. Ich werde gegen die Hirten vorgehen und meine Schafe von ihnen zurückfordern. Ich mache Schluss mit ihnen. Sie dürfen meine Schafe nicht länger weiden. Sie sollen auch sich selbst nicht mehr weiden können. Meine Schafe reiße ich aus ihrem Rachen. Sie sollen ihnen nicht länger zum Fraß dienen. So spricht Jahwe, der Herr. Passt auf. Ich selbst werde jetzt nach meinen Schafen sehen und für sie sorgen. Wie ein Hirte seine Herde sucht, wenn sich die Schafe zerstreut haben, so will auch ich mich meinen Schafen annehmen. Ich hole sie aus den Orten zurück, in die sie an jedem unheilvollen Tage versprengt worden sind. Ich führe sie aus den Völkern heraus, hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihre Heimat zurück. Auf den Berg Israels, in den Talgründen und an allen bewohnten Plätzen werde ich sie weiden lassen. Auf saftigen Wiesen lasse ich sie grasen, und auf den hohen Bergen Israels finden sie gute Weide und Landplätze. Ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht Jahwe, der Herr. Die Verlorengegangenen will ich suchen, die Versprengten zurück bringen, die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen. Aber die Fetten und Starken werde ich beseitigen. Ich weide sie, wie es recht ist. Ihr seid meine Herde. Ihr Menschen seid die Herde, für die ich sorge. Und ich bin euer Gott, spricht Jahwe, der Herr. Steigen wir einmal ganz kurz in den Kontext auch ein, also in die Geschichte vor 2600 Jahren. Was ist da eigentlich passiert? Der ein oder andere weiß es vielleicht, dass die Israeliten mal verschleppt worden sind. Es kam eine fremde Macht herbei, die Babylonier, und die haben eine erste Welle von den Israeliten verschleppt, entführt in das babylonische Reich. Und Hesekiel war einer der ersten, die mit verschleppt worden sind. Danach folgten noch eine zweite und dritte Welle, die verschleppt worden sind. Aber Hesekiel war einer der ersten, die mit mussten. Und dort saß er einst an einem Fluss und dann kam Gott in Erscheinung und hat ihn zum Propheten berufen, dort in Babylon. Und er sagte, du musst zu meinem Volk sprechen. Du musst reden. Ich habe nämlich etwas anzukündigen. Und das, was er ankündigen musste, das war erstmal nichts Schönes. Er musste Gericht ankündigen. Denn die Israeliten, die haben viel falsch gemacht. Und dann, als er das Gericht angekündigt hat, erfährt er irgendwann zwischendurch von der Zerstörung Jerusalems und dass der Tempel dann auch zerstört worden ist. Und jetzt kommt Gott nochmal in Erscheinung, in Kapitel 34, das, was wir gerade vorgelesen haben, oder ich vorgelesen habe, und wo Gott nun Hoffnung ankündigt. Nicht nur Gericht, sondern er kündigt Hoffnung an. Gott nimmt sich der Sache jetzt an. Und Hesekiel benennt die Verantwortlichen. Und dafür nutzt er diese Hirtenmetapher, die in dem Text vorkommt. Und das ist eigentlich ein geläufiges Bild damals in der damaligen Zeit und stand für die Oberschicht, stand für die, die herrschen. Und Könige nahmen das in damaligen Orient sehr gerne, dieses Bild, sich selber als Hirten zu bezeichnen, weil sie diese guten Eigenschaften auf sich selber projizierten. Sie wollten sich damit positiv darstellen. Hesekiel benutzt das Bild aber gegen die führenden Israeliten. Also nicht für sie, sondern gegen sie. Also die, die Macht haben, die Einfluss haben. Denn ja, sie beuten die Armen aus. Sie haben egoistische Ziele. Sie gucken nur auf ihr eigenes Gewinn. Was habe ich davon? Und sie gucken auf ihr eigenes Wohlergehen anstatt auf das Wohlergehen des Volkes. Sie kümmern sich also nur um sich selbst. Und wenn sie leiten, dann leiten sie hart und rücksichtslos. Und sie sorgen sich übermäßig um ihre eigene Gesundheit. Sie scheren sich nicht um die Gesundheit des Volkes. Sie lassen dieses Volk mehr oder weniger im Stich. Und das Beste, was es gibt, das behalten sie und geben es nicht weiter. Sie wollen es nur für sich haben. Die Kultur wird auch durch Leitung geprägt. Wenn die Leitung ungerecht ist oder Ungerechtigkeit zulässt und sich für das Volk nicht schert, dann wird einfach das weiter gären. Es gibt ein Zitat von Gregor Brandt, das ist ein Literat. Er sagt, es geht mit einer Gesellschaft unweigerlich bergab, wenn sie sich von den Falschen leiten lassen. Und das haben die Israeliten gespürt. Sie hatten einen heftigen Absturz. Es gab nur wenige, denen es gut ging, die meisten, denen ging es überhaupt nicht gut. Und die Schere zwischen Arm und Reich war enorm. Es gab Menschen, die mussten gucken von Tag zu Tag, ob sie überleben konnten. Eine Mittelschicht, so wie es heute der Fall ist, die gab es so gut wie gar nicht. Und dieser Text kann uns heute eine Warnung sein, erstmal. Wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir sie behandeln. Denn wer nur an sich denkt, wird nämlich andere übergehen, er wird andere verletzen und er wird andere ausbeuten. Und es ist egal, wo wir uns befinden. Egal, in welchen Strukturen wir sind, es gibt immer irgendeiner, der Macht hat. Und Macht selber ist erstmal nichts Schlimmes. Gott vertraut Menschen Macht an. Macht ist nichts Böses. Wichtig ist allein der Umgang mit der Macht. Denn irgendjemand von diesen Systemen aus, von unserer Gesellschaft oder auch in den Systemen wie Familie oder sowas, wir befinden uns immer in irgendeiner Beziehung, wo einer Macht hat, wo einer das Sagen hat. Eltern, Kind. Die Eltern haben natürlich Macht. Die haben das Sagen. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um als Elternteil? Es gibt in der Arbeitswelt Chef-Angestellten-Beziehung. Oder wenn wir uns in normalen Gruppen befinden, Freundschaften. Es gibt immer einer, der das Alpha-Tier ist oder ein Alpha-Mensch ist. Und einer, der einfach nur ein Beta, Gamma, so ist das in der gruppendynamischen Wissenschaft so bezeichnet. Aber es gibt immer irgendeinen, der mehr oder weniger das Sagen hat in einer Gruppe. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und dieser Text kann uns auch eine Warnung sein, wie gehen wir grundsätzlich mit anderen Menschen um? Wie bereit sind wir, großzügig zu sein? Wie sind wir bereit dazu, andere wertzuschätzen? Wir merken das in unserer Gesellschaft. Es gibt Berufsgruppen, die werden nicht wertgeschätzt. Man sagt immer, ja, das ist ein guter Dienst, den sie machen. Aber wie zeigen wir ihnen diese Wertschätzung? Warum gibt es Dumpinglöhne? Vor allem in sozialen Bereichen, wo wir eigentlich sagen, das brauchen wir. Warum sind Pflegekräfte so schlecht bezahlt? Obwohl wir sagen, sie müssen doch pflegen, sie müssen doch Zeit haben, um die Menschen zu versorgen. Und trotzdem gibt es diese Dumpinglöhne im Pflegebereich. Oder wenn wir auf einen ganz anderen Bereich, in der Landwirtschaft. Wie behandeln wir unsere Bauern, die uns versorgen? Milchbauern müssen, glaube ich, 40 Cent pro Liter verlangen, kriegen aber nur 20. Und das wird durch den Staat subventioniert. Da muss der Staat eingreifen, weil die freie Marktwirtschaft es nicht zulässt, dass Bauern ihre Regelpreise, die sie eigentlich benötigen, verlangen dürfen oder können. Wie gehen wir mit solchen Menschen um? Schätzen wir diese wert? Sind wir bereit, großzügig zu sein? Und der Text von Hesekiel macht Verantwortung deutlich, die wir als Menschen haben in unserer Gesellschaft. Also du hast Verantwortung. Verantwortung in den Strukturen, in denen du dich befindest. Die herrschende Oberschicht der damaligen Israeliten, die nahmen diese Verantwortung nicht wahr. Die haben es einfach schlecht gemacht. Und diese schlechten Hirten, denen wird nun ein guter Hirte gegenübergestellt. Und zwar Gott selber. Denn dem reicht es nun. Der hat keinen Bock mehr darauf, was die schlechten Hirten da verursachen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was ihr auf euch wirken lassen könnt. Ich habe mal alle Verben, nur die Verben aus dem Text, den ich vorgelesen habe, rausgeschrieben und in eine Wortwolke reingepackt. Könnt ihr euch einmal angucken und jetzt könnt ihr auch einmal die Augen schließen und nur diese Verben auf euch wirken lassen, die ich jetzt vorlese, die einen guten Hirten beschreiben, die Gott beschreiben. Zurückfordern. Weiden. Sorgen, kümmern. Befreien, herausführen, sammeln, zurückbringen, führen, geben, lagern lassen, grasen lassen, suchen, nach Hause bringen, verbinden, stärken, Recht sprechen. Das sind alles nur Verben, gerade, die den guten Hirten beschreiben sollen. Die, was der Kontrast zu dem schlechten Hirten ist. Und das macht deutlich, Gott sieht diesen schlechten Zustand dieser Herde. Er sieht den schlechten Zustand von den Israeliten. Und er will etwas ändern. Es gibt eine Erzählung von einem Hirten, der hat einen Lehrling. Und der Hirte möchte gerne seinem Lehrling zeigen, was ein guter Hirte ist oder was einen guten Hirten ausmacht. Und die beiden gingen zu einer anderen Schafsfarm. Und dann sagt der Hirte, also der Lehrer, schau genau hin. Und dann sagt der Schüler, boah, die sehen ja erbärmlich aus. Die haben matte und verfilzte Wolle. Und die Weide sieht abgegrast aus. Und die Ställe, die sind zerfallen. Da können die doch gar nicht unterkommen. Und dann sagt der Lehrer, schau noch genauer hin. Und dann ging der Schüler zum Schaf und sieht, dass über jedem Schaf ganz viele Fliegenschwärme schwirren. Und dann guckt er noch genauer hin. Und auf den Rücken der Schafe sind Geschwüre, die mit Maden besetzt sind. Und das waren Schmeißfliegen, die ihre Eier in diese Hautrisse oder Geschwüre gelegt haben, die die Tiere hatten. Und aus diesen Eiern schlüpfen Maden. Und die fressen lange Gänge in die Haut der Schafe hinein. Und wenn das unbehandelt bleiben sollte, kann ein Schaf an diesen Verletzungen sterben. Und der Lehrling, der war entsetzt über diesen Zustand der Tiere. Und Gott sieht genauso auf die Israeliten. Diesen Zustand dieser Tiere, seiner Herde, seiner Menschen. Und ein guter Hirte kennt den Zustand seiner Herde und kümmert sich um das Wohl und um die Sicherheit der Schafe. Das Volk Israel ist als Herde zerstreut. Es ist im Exil, es wurde verschleppt und ist nun ausgeliefert. Ausgeliefert. Und darum will Gott diesen schlechten Hirten zur Rechenschaft ziehen und will sich dieser Herde nun annehmen. Er wird die einzelnen Tiere der Herde suchen, er wird sie sammeln und sie aus der Zerstreuung heraus in ihr Heimatland zurückbringen und ihnen dort gute Weide geben. Und er wird all das tun, was die schlechten Hirten versäumt haben, was sie verpasst haben. Und wenn wir die biblische Geschichte weiterlesen, dann werden wir auch in der Bibel erfahren, ja, sie kommen auch wieder zurück. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Er wird das Verlorene suchen, Verschleppte zurückbringen, Verwundete verbinden, Schwache stärken. So wird unser Gott beschrieben. Nun stehen auch Hirte und Schaf in einem besonderen Verhältnis. Und das ist ja nur eine Metapher. Eigentlich, wir sagen, Gott und Mensch steht in einem besonderen Verhältnis. Es beschreibt die Beziehung zueinander, wie vielleicht auch eine Eltern-Kind-Beziehung. Und da sind nun die Schafe, die als Gottes Volk da sind, sie sind schutzbedürftig. Sie sind nicht gefährlich. Schafe sind nicht gefährlich. Nicht so gefährlich wie vielleicht ein Bär oder ein Löwe. oder vielleicht auch ein Raubvogel. Schafe, die sind gefährdet in der Wildnis. Die wilden Tiere können sie reißen. Und dabei, anatomisch gesehen, können Schafe nicht gut fliehen. Sie haben relativ kurze und steife Beine, dass sie nicht schnell weglaufen können. Sie wurden so gezüchtet. Und das Doofe ist, sie erkennen Gefahren auch erst recht kurzfristig, denn sie haben schlechte Augen. Und wie gesagt, sie sind nicht gefährlich, sie haben keine Möglichkeit, sich wirklich zu verteidigen. Sie haben keine Krallen, sie haben keinen Panzer, nichts. Sie sind schutzlos. Und wir Menschen werden nun als diese Schafe verglichen. Nicht, um uns niederzumachen, sondern es soll hervorheben, dass wir einen Hirten brauchen. Dass wir jemanden brauchen, der sich um uns kümmert als Menschen, der uns beschützt. Und viele glauben, sie können sich um sich selbst kümmern. Sie gehen dann ihre eigenen Wege, gucken so, wo sind meine Optionen und durchschreiten irgendwelche Türen, wo sie denken, das könnte was werden, das ist etwas, da möchte ich hin. Aber sie scheitern. Und es kann sein, dass sie sich dann auch noch von jemand anderen oder von irgendetwas anderen dann führen lassen. Es ist eigentlich eine Lüge, wenn wir behaupten, wir bräuchten keine Führung. Wir suchen sie nämlich insgeheim. Menschen docken irgendwo an. Es gibt immer einen Alpha-Menschen, dem wir folgen. Es gibt eine Ideologie, der man nachgeht. Es gibt andere Religionen oder spirituelle Bewegungen, der man sich anschließt. Also Menschen suchen nach etwas, was ihnen Sinn gibt und woran sie sich orientieren können. Und das Problem ist, wenn wir auch an die Israeliten denken, es gibt gefährliche Wege. Es gibt negative Einflüsse in dieser Welt. Und sie suchen ihr Glück auf eigene Faust, gucken, da hinten sieht es vielleicht ein bisschen grün aus, da gehe ich hin, und merken gar nicht, dass es dort schlimmer ist, dass es da viel gefährlicher ist. Und viele Menschen suchen dann gar nicht erst bei Gott, der ja eigentlich Glück verspricht, der das Leben ist. Und in Gottes Augen sind wir diese verloren gegangenen Schafe, diese verirrten Schafe, die verletzt sind, die Hunger haben, die ausgebeutet sind. Aber Gott macht auch deutlich, niemand ist so verloren, dass er vom suchenden Hirten nicht gefunden werden kann. Niemand ist so verirrt, dass er keine Chance mehr hat, heimzukehren. Niemand ist so verletzt, dass ihm nicht Hilfe und Heilung gegeben werden kann vom Hirten. Und niemand ist so schwach, dass Gott ihn aufgeben würde. Das Leben mit Gott ist ein unvorstellbarer Qualitätsgewinn für uns Schafe, für uns Menschen, wenn wir mit Gott leben, wenn er unser Hirte ist. Weil er möchte etwas Gutes. Er möchte uns doch frische Weide, grüne Weide geben. Nur Tag für Tag stehen Hunderttausende von Menschen auf und gehen zu ihrer Arbeit. Und die sieht genauso aus wie eine vernachlässigte Weide. Und beim Feierabend gehen sie heim und haben wieder einen Tag überlebt. Aber sie sind nicht gediehen. Und ganz bestimmt sind sie auch nicht aufgeblüht. Äußerlich sehen sie vielleicht ganz gut aus, aber im Inneren sehen sie aus wie arme Schafe, die verfilzte Wolle haben, Geschwüre auf dem Rücken und kaum Nahrung haben. Die Herausforderung für uns Christen, die wir ja an diesen guten Hirten glauben, ist, dass wir uns wirklich bewusst machen müssen, lassen wir uns auch in allen Lebensbereichen, in all dem, was wir haben als Menschen, Lassen wir uns da von Gott auch führen? Lassen wir uns von Gott etwas sagen? Oder gehen wir da auch mal eigene Wege und bringen uns damit in Gefahr? Gott möchte, dass wir uns führen lassen von ihm. Und in der Gemeinde natürlich, ist klar, da lassen wir uns von Gott führen. Aber lassen wir uns ihn auch führen in Sachen Arbeit, wie wir unsere Arbeitsstelle angehen, wie wir uns dort verhalten, wie wir mit unseren Kollegen umgehen, mit unseren Angestellten, falls man Angestellte hat, wie wir mit denen umgehen, die unter uns sind, aber auch die über uns sind. Lassen wir uns da von Gott etwas sagen? Lassen wir uns von Gott etwas sagen in der Familie, wie wir mit Eltern umgehen sollen, wie wir mit unseren Kindern umgehen sollen, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen sollen, wie wir Familie grundsätzlich gestalten können? Lassen wir uns da von Gott hineinreden? Wie ist es mit unseren Hobbys, die wir haben, unsere Freizeit? Fragen wir Gott da mal, was könnte ich jetzt mit hineinbringen von dir in mein Hobby? Wie könnte ich das mit dir gestalten? Gibt es da auch eine Führung? In den Beziehungen und Freundschaften, die wir haben, spielt da Gott eine Rolle? Haben wir das auch Gottes Führung übergeben? Oder auch unseren Urlaub, da wo wir eigentlich uns Erholung wünschen, fragen wir Gott danach, Gott, was wäre jetzt der beste Urlaub für mich, damit ich mich wirklich erholen kann? Haben wir das Gott irgendwie zur Verfügung gestellt? Lassen wir uns führen in den Ressourcen, die wir haben, in Geld, Zeit und den Besitz, den wir haben, und fragen wir Gott, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich? Fragen wir da, wie soll ich damit umgehen, mit dem, was ich habe? Auch wie ich in meinem Inneren mit mir selber umgehe und mit meinen Emotionen, fragen wir da nach Gottes Führung, nach Selbstbild. Da, wenn Emotionen hochkommen wie Ärger, Wut, Herr, wie soll ich damit umgehen? Fragen wir danach. Das ist unsere Challenge, das ist unsere Herausforderung als Christen, die wir eigentlich Gott als unseren Hirten schon angenommen haben. Und die Herausforderung für jemanden anderen, der zum ersten Mal von Gott als guten Hirten gehört hat und der spürt, dass er ein verirrtes, ein verletztes oder ein ausgehungertes und durstiges Schaf ist und der den Eindruck hat, ich sollte eigentlich zu Gottes Herde gehören und mich von ihm versorgen lassen, dann muss als erstes eine Grundsatzentscheidung da kommen. Ein Ja zu Gott. Ein Ja zu diesem guten Hirten. Und ich weiß, viele von uns sind hier in der Gemeinde groß geworden oder sind schon lange hier zu Besuch. Aber die Frage ist, habe ich schon mal eine Grundsatzentscheidung getroffen für diesen Hirten, für diesen Gott? Und wenn nicht, und du spürst, dass du wirklich betroffen bist, dass du diesen Hirten brauchst, dann möchte ich dich bitten, dass du gleich im Inneren ein Gebet mitsprichst, das ich vorspreche. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir, dass ich eigene Wege gegangen bin. Verzeih mir, dass ich anderen Menschen und mir selbst wehgetan habe. Vergib mir bitte alle meine Sünde. Ich will dir vertrauen und ich bitte dich, komm in mein Leben als dieser gute Hirte. Sei mein Gott. Sei mein Retter. Mein Versorger und mein Freund. Erfülle mich mit deinem Geist. Schenke mir deinen Frieden und hilf mir so zu leben, wie es dir gefällt. Amen.